heißen Sie?
Ich heiße Martin Schäfer.
Was ist Ihr Job?
Ich bin seit 30 Jahren Diplomat, zurzeit in Paris.
Wie viele Sprachen sprechen Sie?
5. Ihr plus Plattdeutsch.
Ihr Lieblingssatz auf Französisch?
La gloire se donne seulement à ceux qui l'ont toujours rêvé. Das ist fast olympisch. Der Ruhm erfährt nur der, der immer dran geglaubt hat.
Ihre allererste Erinnerung an Olympische Spiele?
1984, Olympische Spiele in Los Angeles, die Goldmedaillen von Michael Groß.
Ihr sportliches Vorbild aus Kindheitstagen?
Mein Bremer Held Horst-Dieter Höttges, mit dem Werder Bremen in den 70er Jahren unabsteigbar war.
Pain au Chocolat oder Macarons?
Macarons.
In welcher Sportart wären Sie gerne mal bei Olympia angetreten?
Mittelstreckenlauf in der Leichtathletik, aber ich war viel zu langsam.
Was können die Französinnen und Franzosen besser als die Deutschen?
Die können viel besser reden. Ihre Sprache ist dafür gemacht, in der Öffentlichkeit schöne Reden zu halten.
Der oder die größte französische Sportlerin aller Zeiten?
Das ist echt schwierig. Ich würde sagen Michel Platini.
Welches Bild kommt Ihnen als erstes in den Kopf, wenn Sie an Olympia in Paris denken?
Die Öffnungsfeierlichkeiten mit den Barkassen der Olympiamannschaften vor dem Eiffelturm auf der Seine.
Damit herzlich willkommen zur dritten Folge bei Deine Ideen, Deine Spiele, der Podcast.
Ja, der Deutsche Olympische Sportbund, der DOSB, möchte die Olympischen und Paralympischen Spiele wieder nach Deutschland holen. Denn es ist über 50 Jahre her, dass die Spiele zum letzten Mal in Deutschland stattgefunden haben. Und das war 1972 in München.
Jetzt möchte der DOSB es wieder probieren und dabei dich, lieber Hörer, liebe Hörerin, von Anfang an konsequent einbinden. So soll im Zusammenspiel zwischen Gesellschaft, Sport, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft am Ende eine Olympiabewerbung stehen. Von allen für alle. Deine Ideen, deine Spiele, so heißt die Dialoginitiative, die der DOSB im vergangenen Jahr gestartet hat. Und wir dürfen mit unserem Podcast ein Teil davon sein. Mein Name ist Ninia Lagrande, ich bin Moderatorin, Autorin, Podcasterin, Sprecherin und Schauspielerin.
Und ich bin Felix Loch. Ich war 4-mal bei Olympischen Winterspielen und habe 3 Goldmedaillen im Rennrodeln gewonnen. Und ja, warum oder warum nicht will Deutschland Olympia? Wie sollen die Spiele aussehen? Wo und wann sollen die Spiele stattfinden? Diese Fragen wollen wir auch in diesem Podcast beantworten und laden dafür einmal im Monat interessante Gäste ein.
Unser heutiger Gast erlebt die Olympischen und Paralympischen Spiele in diesem Sommer sozusagen vor seiner Haustür, denn er lebt und arbeitet seit 2021 in Paris. Und sein Job, der ist ein ganz besonderer, ihr habt es schon in der Schnellfragerunde gehört. Unser heutiger Gast ist Gesandter in der Deutschen Botschaft in Paris. Herzlich willkommen, Martin Schäfer.
Ja, vielen Dank, dass wir miteinander reden können.
Herr Schäfer, Sie haben nach Ihrem Studium und dem Vorbereitungsdienst für den höheren Auswärtigen Dienst 1998 begonnen, im Auswärtigen Amt in Bonn zu arbeiten. Seitdem waren Sie für das Auswärtige Amt unter anderem in Santiago de Chile, in Kiew, in Südafrika und jetzt in Paris tätig. Nehmen Sie uns mit, was ist die wichtigste Eigenschaft, die man für diesen Job mitbringen muss?
Ich glaube, ohne Neugier geht's nicht. Man zieht sein Leben lang immer so alle paar Jahre um und selbst mit fortgeschrittenem Alter muss man noch in der Lage sein und sollte man in der Lage sein, sich auf was Neues einzustellen. Und die Welt ist wahnsinnig bunt und der Beruf des Diplomaten ist deshalb so großartig, weil man eben nicht nur ein paar Wochen im Urlaub irgendwo ist, sondern mehrere Jahre. Und eigentlich ganz gut dafür bezahlt wird, dass man Dinge tut, die ich jedenfalls gerne auch so gemacht hätte, nämlich sich mit anderen Ländern zu beschäftigen und diese Länder so gut wie nur irgendwie möglich zu verstehen. Und in meinem Fall war es dann noch so, dass das Auswärtige Amt mich immer dahin geschickt hat, wo die Sonne schien, wo andere Leute viel Geld bezahlen, um Urlaub zu machen und wo guter Wein wächst.
Das hört sich spannend an. Ja, Sie waren zwischen 2017 und 2021 deutscher Botschafter in Südafrika, aber bereits vorher, 2007 bis 2011, als Sprecher der deutschen Botschaft in Pretoria tätig. Während dieser Zeit fand in Südafrika die Fußball-Weltmeisterschaft 2010 statt. Welche Erinnerungen haben Sie an das Turnier? Und ja, hat das Turnier bzw. die Fußball-Weltmeisterschaft das Land nachhaltig verändert?
Das war ein Monat, den ich nie vergessen werde. Das war wirklich großartig. Einen ganzen Monat lang war die Welt des Fußballs, die Welt des Sports in Südafrika zu Gast. Sogar die Verbrecher und Taschendiebe waren in der Zeit Patrioten und haben es unterlassen, anders als wir das immer befürchtet hatten, die vielen ausländischen Gäste zu überfallen und dazu zu bestehlen. Kam noch hinzu, dass die deutsche Mannschaft 2010 ein super Turnier hingelegt hat, bis zum Halbfinale in Durban gegen die Spanier. Und für mich ist das fast das beste Beispiel, jedenfalls das Beispiel aus meinem Leben, dass es wirklich als etwas Großartiges, Schönes und Erstrebenswertes ansehen lässt, solche Veranstaltungen im eigenen Land stattfinden zu lassen. Für Südafrika hat sich, ich würde sagen, in zweierlei Hinsicht ganz schön viel geändert. Erstens war das der Anlass und der Grund dafür, dass die öffentliche Infrastruktur, Autobahnen, Züge, öffentlicher Nahverkehr und sowas in Südafrika ganz anständig ausgebaut wurde. Das gab es vorher nicht. Und zum Zweiten hat das einer Nation, die aus einer schwierigen Vergangenheit kam, aus der Apartheid, aus der Überwindung der Apartheid unter Nelson Mandela, das Gefühl gegeben, zusammenzugehören und gemeinschaftlich hinter der eigenen Mannschaft, hinter dem Turnier zu stehen. Das hat dann für Südafrika sein Ende am Ende der Vorrunde gefunden. Aber auch danach waren die Südafrikaner mit Feuer und Flamme dabei und waren wahnsinnig stolz darauf, Gastgeber für die ganze Sportwelt zu sein.
Also kurz reingefragt, für Sie war das dann eigentlich halt schon, muss ich, oder stelle ich mir zumindest vor, schon auch stressig. Also das ist jetzt so, stelle ich mir schon so vor, wenn man dann dort so eine Veranstaltung im eigenen, im Land hat, wenn man da in der Botschaft ist, ist es glaube ich schon Action mit, wenn die deutsche Mannschaft.
Naja, wir haben Verantwortung für die vielen oder wenigen Delegationen, die da kommen aus der Politik oder aus der Sportpolitik. Und wir hatten Verantwortung für die vielen deutschen Fans, die da kommen, weil wir denen dabei helfen wollten, in Südafrika, einem mitunter gar nicht so ungefährlichen Land, nicht unter die Räder zu kommen. Und wir wollten darüber hinaus noch einen Beitrag dazu leisten, dass dieses neue, freie, demokratische Südafrika die Chance erhält, in den Augen der Welt ein gutes Image zu hinterlassen. Und in meiner Aufgabe als Pressereferent der Botschaft haben wir dann eine Website gemacht und hatten wahnsinnig viele Informationen, haben ganz eng mit dem DFB und den Fanvereinigungen zusammengearbeitet. Wir hatten etwas, was wir Fanbotschaft nannten. Wir hatten da so ein paar Autos, mit denen wir an den Spielorten der deutschen Mannschaft waren, um die deutschen Fans zu beraten, um mit den Spielern uns da zu treffen, um Fanbegegnungen möglich zu machen. Und in meiner Erinnerung ist das noch sehr wach. Das war eine ganz großartige Zeit von einem Monat, in dem wirklich sowas wie dieser Traum vom Sport, der Frieden und Fröhlichkeit schaffen kann, wirklich wahr geworden war.
Ja, wenn ich mich an die Bilder erinnere, also es ist war auf jeden Fall definitiv so wahrzunehmen. Sie waren anschließend als Sprecher für die Außenminister Frank-Walter Steinmeier und Sigmar Gabriel tätig. Wie sieht so ein Arbeitsalltag dann da am Ende aus? Also ich stelle mir stressig vor.
Ja, ich habe das 6,5 Jahre gemacht für die drei Außenminister Westerwelle, Steinmeier und Gabriel. Und jeder ist anders. Als Sprecher sind sie immer dabei, wo der Minister ist, und haben eine ganz enge Beziehung zu ihrem Chef und zum deutschen Außenminister und sind vor allen Dingen viele Zeit im Flugzeug. Für die Zeit mit Herrn Steinmeier haben wir das mal ausgerechnet, dass ich mir über Jahre hinweg jedes Jahr etwa 400.000 Kilometer im Jahr im Flugzeug gewesen bin. Das sind so 1.200 Kilometer am Tag. Da verbringt man dann mehr Nächte im Flugzeug mit seinem Außenminister als mit seiner Frau und Familie. Und das waren damals ähnlich bewegte Zeiten wie jetzt. Schon damals gab es eine Ukraine-Krise, schon damals gab es einen Syrien-Krieg. Schon damals haben wir versucht, die Iraner davon abzuhalten, Atomwaffen zu entwickeln. Und das setzt eben ganz viel Engagement, Reisen, Gespräche, Verhandlungen überall auf der Welt voraus. Es gab Zeiten, an denen ich morgens aufgewacht bin, nach ein paar Stunden Schlaf und gar nicht wusste, wo ich war. dass man das schafft, war in meinem Fall, hat mir sehr geholfen, dass ich immer Laufschuhe dabei hatte. Und egal, wie wenig wir geschlafen hatten, wir eigentlich immer irgendwie eine Möglichkeit gefunden hatten, vom Hotel aus ein paar Kilometer zu laufen, um irgendwie den Kopf freizukriegen und sich auch zu bewegen. Weil in dem Job läuft man ständig an Häppchen, Essen, Getränken vorbei. Und wenn man da nicht aufpasst, dann hat das die üblichen Folgen. Ja, und ansonsten ist das im Grunde ein Traum für einen Diplomaten, die Gelegenheit zu bekommen, einen solchen Job zu machen. Weil man dabei ist, wenn Geschichte entsteht. Und die meisten von uns, die in den Auswärtigen Dienst gehen, ich glaube, die treibt das tatsächlich an, sich für Außenpolitik zu interessieren und einen kleinen Beitrag dafür zu leisten, dass die Welt, die wir übernommen haben, so friedlich bleibt, wie sie damals war. Und man muss ja jetzt nur in die Nachrichten oder Zeitungen schauen, um zu sehen, dass dieser Frieden ernsthaft bedroht ist.
Haben Sie vollkommen recht. Jetzt muss ich noch kurz reingrätschen. Also ich dachte eben, ich bin viel unterwegs. Also im Winter bin ich zwar viel unterwegs, aber das ist halt dann doch, es gibt immer Leute, die sind mehr unterwegs, aber das ist dann schon eine ordentliche Hausnummer.
Ja, das sind dann insgesamt vielleicht ein paar Millionen Kilometer gewesen. Wenn ich dafür Lufthansa-Meilen hätte verdienen können, dann hätte ich bis zum Ende meines Lebens wahrscheinlich weiter um die Welt fliegen können. Aber wir fliegen da ja in der Regel mit Regierungsfliegern, bei denen es keine Meilen gibt. Und ehrlich gesagt, ich muss jetzt gar nicht mehr so viel reisen. Also mir reicht's.
Kann ich mir vorstellen.
Wir drehen die Uhr noch mal ein bisschen zurück, denn bereits während Ihres Studiums hatten Sie ja schon Kontakt mit Paris. Sie haben unter anderem in den 90er Jahren Politikwissenschaften, Geschichte und Soziologie am Institut d'Études Politiques de Paris, Frankreich, studiert. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Was hat sich denn seitdem in Paris verändert und wie haben sich auch die deutsch-französischen Beziehungen verändert?
Also Paris ist noch genauso schön, faszinierend, einnehmend und attraktiv wie damals. Was sich verändert hat in den 30 Jahren ist, dass Paris noch viel überrannter ist von Touristen. Sie finden hier im Grunde keinen Tag im Jahr, selbst wenn es in Strömen regnet, bitterkalt ist und auch keine Ferien weit und breit zu erkennen sind, haben sie um den Eiffelturm herum immer Hunderte oder Tausende von Touristen. Frankreich hat sich in den 30 Jahren zum beliebtesten Urlaubsland der ganzen Welt gemacht. Ich glaube, 100 Millionen Touristen kommen jedes Jahr nach Frankreich. Und ich vermute mal, ich wohne hier in der Nähe des Eiffelturms, die allermeisten bewegen sich auch in und um den Eiffelturm. Das ist für Pariser nicht immer ein Vergnügen, aber Pariser sind natürlich stolz auf die Schönheit ihrer Stadt, auf die Größe der eigenen Geschichte und auf sozusagen die eigene Ausstrahlung als eine Nation, als ein Land, als eine Idee, wie de Gaulle mal gesagt hat, die Fortschritt in die ganze Welt gebracht hat. Ja, und in die 30 Jahre, diese Spanne, die Sie da beschreiben, die mit den Zufällen jetzt meines Lebens zusammenhängen, das ist eben genau die Zeit, in der Deutschland, Frankreich und Europa wahrscheinlich die beste Zeit in den letzten 1000 Jahren verbracht haben. Das war wenige Jahre nach der Wiedervereinigung. Also nach dem Fall der Mauer, es war nach der deutschen Wiedervereinigung und der damit einhergehenden Wiedervereinigung eines freien Europa. Und wir haben manche Krisen gehabt, die Finanzkrise und die Migrationskrise und so, aber im Grunde war das eine glückliche Zeit, in der wir in Frieden und Freiheit, in Wohlstand und Toleranz miteinander leben konnten und unser gemeinsames Europa entwickeln konnten. Und jetzt hier und heute, vor Beginn der Olympischen Spiele, ist die Welt leider nicht mehr so rosig und nicht mehr so friedlich, wie sie in den letzten 30 Jahren gewesen ist. Wir haben Bedrohungen von außen durch im Wesentlichen Russland und einen neuen kalten Krieg zwischen Amerika und China. Und wir haben leider auch interne Herausforderungen, viel Unzufriedenheit mit unserem demokratischen Rechtsstaat und Angriffe auf unsere Art zu leben von Links- und Rechtsextremisten. Vielleicht sprechen wir noch darüber, wenn ihr das wollt. Das gibt's in Deutschland genauso wie in Frankreich und das macht hier vielen auch Sorge.
Boah, das hört sich also für mich extrem spannend an. Also langweilig schaut irgendwie anders aus, aber nochmal kurz zurück. Paris ist ja für viele ein Sehnsuchtsort. Was macht die Stadt für Sie insbesondere aus?
Ja, für mich als Diplomat ist Paris das unangefochtene politische, wirtschaftliche und finanzielle Machtzentrum einer der wichtigsten Staaten der Europäischen Union für Frankreich. Und ich bin hier entsandt worden, um mit der französischen Regierung und den französischen Eliten zu all diesen Themen, die unser gemeinsames Europa, die Bewahrung von Frieden und die Entwicklung der Europäischen Union betreffen, zu sprechen und eben gemeinsam Ideen zu entwickeln, damit das alles gut gehen kann. Aber wenn man hier lebt, hat man natürlich gleichzeitig auch die Chance und die Freude und die Gelegenheit, sich der unbeschreiblichen Schönheit dieser Stadt und dieses ganzen Landes hinzugeben. Es gibt hier Dutzende, wenn nicht gar Hunderte von Ecken, die wirken auf mich bis heute so wie in so einer Märklin-Eisenbahn. Wenn man sich da einen Pariser, wenn man sich da einen Pariser Platz vorstellt, wie der auf einer Märklin-Eisenbahn aussehe, dann ist der tatsächlich in der Realität so. Die Pariser leben jedenfalls in ihrer Innenstadt regelrecht in einem lebendigen Museum von Gebäuden, die Mitte des 19. Jahrhunderts errichtet worden sind und die mit großer Liebe, aber auch mit viel finanziellem Engagement genauso aussehen und genauso bewohnt werden wie damals, außer dass es jetzt Strom auch gibt und Zentralheizung. Und das macht es manchmal nicht so einfach, weil diese Häuser sind nicht überall und immer übermäßig bequem, aber sie sind halt wunderschön. Und wenn sie hier wie ich das häufig tue, häufig auch, weil mich Verpflichtungen, Begegnungen, Mittagessen und so dahin treiben, wenn man dann entlang der Seine geht, fährt oder joggt, dann läuft man entlang der tausendjährigen Geschichte Frankreichs vom Louvre über die Notre Dame zum Rathaus und wieder zurück zum Eiffelturm. Und na, das sind alles Sehenswürdigkeiten und auch Gebäude, an denen sich die Größe dieses Landes eben spiegelt und die viele Millionen Ausländer und Touristen und auch Franzosen sich mit Stolz hier anschauen wollen.
Tatsächlich habe ich mich auch so gefühlt vor 2,5 Jahren, als ich das letzte Mal mit meinem Sohn in Paris war, dass wir so das Gefühl hatten, wir gehen eigentlich durch so eine Art Märchenwelt. Also es war irgendwie überall total schön. In nicht mal 3 Monaten kommt dann zu den ganzen Sehenswürdigkeiten und dieser unbeschreiblichen Schönheit, wie Sie sagen, noch ein weiteres Highlight hinzu. Das größte Sportevent der Welt, die Olympischen und Paralympischen Spiele. Wissen Sie schon, was Sie am 26. Juli machen werden, wenn die Spiele spektakulär eröffnet werden?
Ja, ich nehme an, dass ich bei der Eröffnungsfeier sein werde. Wir werden hier den Bundeskanzler zu Besuch haben, wie es scheint, wahrscheinlich auch andere Vertreter der Bundesregierung oder des deutschen Sports. Und ich nehme an, wir werden alle Hände voll zu tun haben, gemeinsam mit denen zu versuchen, die Örtlichkeiten, an denen die Eröffnungsfeierlichkeiten stattfinden, dann angemessen und rechtzeitig zu erreichen. Denn die Sicherheitsvorkehrungen, die der französische Staat und das Organisationskomitee hier treffen müssen, weil die Lage in der Welt so ist, wie sie ist und weil die Franzosen ja wirklich traumatische Erfahrungen mit terroristischen Angriffen haben, die lassen sie sehr vorsichtig sein. Und wir sind da sehr sicher und sehr zuversichtlich, dass die französischen Behörden alles tun werden, um mögliche Gefahren für die Spiele schon im Vorfeld nicht nur zu erkennen, sondern auch zu beseitigen. Und im Übrigen gibt es da auch eine ganz enge Kooperation zwischen den zuständigen deutschen und französischen und auch anderen Behörden, um genau dieses Ziel zu erreichen, nämlich dass das fröhliche, schöne, erinnerungswürdige Spiele werden in einer großen Stadt der Freiheit, in einem Kontinent der Freiheit. Und ich glaube, wenn wir das hinkriegen, dann können wir als Deutsche auch froh sein, dass wir daran einen kleinen Anteil haben, denn ich finde, das ist wichtig, da kommen wir vielleicht später noch drauf, bei Olympischen Spielen irgendwann mal bei uns, dass solche Spiele auch möglich sind in freien Gesellschaften und nicht mehr überall, nicht nur dort, wo sie in den letzten Jahren immer mal wieder stattgefunden haben, in denen das einfacher ist, sowas zu organisieren, weil es autoritäre Regime sind, in denen es einfacher ist, Sicherheitsbedrohungen auf eine andere Art und Weise zu bekämpfen.
Kann ich zu 100% ja eigentlich nur so sagen. Ich habe es in China erlebt, ich habe es in Sochi erlebt, also in Russland. Das waren einfach ganz, ja, muss was sagen, komische Spiele, anders. Aber ja. Ich hoffe jetzt auch mit Paris, glaube ich, wird sich da einiges ändern. Welche Erwartungen haben Sie ganz generell an die Olympischen Spiele in Paris?
Ich kenne das aus Südafrika 2010. Man macht sich vor solchen großen Sportveranstaltungen Sorgen, man hat Vorfreude, man weiß aber gar nicht, wie es wird. Und wie das Lebensgefühl dann tatsächlich in Paris ab dem 26. Juli sein wird, ich glaube, das weiß noch keiner. Das werden wir alle spüren, wenn es soweit ist. Und dann werden wir denken, das ist ja selbstverständlich, dass es so ist, aber das ist nicht so. Deshalb glaube ich, sind wir gut beraten, alle zusammen, die wir hier mitwirken wollen, daran, dass das ein großer Erfolg wird, dass es ein schönes, friedliches Fest des Sports wird, jetzt bestmöglich uns vorzubereiten, den Franzosen dabei zu helfen, das alles genauso hinzukriegen, wie sie das machen wollen. Und Franzosen, das hatte ich bei den Eingangsfragen nur so am Rande angedeutet, die können eben gut reden und gut präsentieren. Die Art und Weise, wie sie die Spiele anlegen, Beachvolleyball auf dem Marsfeld unter dem Eiffelturm, Fechten im Grand Palais, die Reiterfestspiele im Park des Schlosses von Versailles und dann vielleicht mit dem absoluten Highlight der Eröffnung der Olympischen Spiele eben nicht in einem Leichtathletikstadion, sondern auf der Seine, vor dem Eiffelturm, vor dem Trocadero, vielleicht mit 300.000 Besuchern. Das alles ist im Grunde so angelegt, dass es nur gelingen kann und dass es vor allen Dingen Bilder in die Welt sendet von einem großen Staat, von einer wunderschönen Stadt, von einer freiheitlichen Gesellschaft, die nicht nur die Welt begrüßt, sondern auch ein bisschen damit sich selber feiert. Und wenn uns das gelingt, daran einen kleinen Beitrag zu haben, dann wäre das für uns und für mich persönlich auch genug.
Kriege ich jetzt schon Gänsehaut, muss ich wirklich sagen. Also wenn ich mir das vorstelle, also ich als Sportler, ich habe aber schon Eröffnungsfeiern miterlebt, aber das vor dieser Kulisse und die Bilder kennt man ja, wie das dort, sage ich mal, ausschaut oder ausschauen soll. Boah, da habe ich Gänsehaut sofort. Das ist Wahnsinn.
Naja, und dann soll ja auch was bleiben. Ne? Da gibt es dann ein olympisches Dorf, das so die ähnliche Philosophie hat wie das olympische Dorf 1972 in München. Das werden später Sozialwohnungen werden. Hier gibt es großartige Sportanlagen, die hier geschaffen werden. Zum Beispiel das neue Schwimmstadion. Alles nach nachhaltigen Kriterien, die sich wirklich sehen lassen können. Ja, und eine andere großartige Errungenschaft ist, dass die Franzosen, so wie wir das schon vor einiger Zeit hinbekommen haben, ihre Flüsse wieder schwimmbar machen wollen. Das ist hier durchaus eine kontroverse Debatte, aber das Organisationskomitee hat sich mit dem IOC und den Franzosen dazu entschieden und entschlossen, einige der Schwimmwettbewerbe, das Freistilschwimmen in der Seine besser stattfinden zu lassen. Seit vielen Jahren mühen sich die Franzosen durch das ans Netz gehen von neuen Klärwerken, die Qualität des Wassers der Seine wieder besser werden zu lassen. Und wir stehen hier im Wort, gemeinsam mit der Bürgermeisterin von Paris rechtzeitig vor den Olympischen Spielen baden zu gehen, um gewissermaßen als Testpersonen zu fungieren. Wie sich das anfühlt nach Jahrhunderten, in denen die Seine nicht beschwommen werden konnte, dass die Seine dann wieder ein Ort wird, an der es entlang der Strecke durch Paris vorher und nachher jede Menge Schwimmbäder gibt, Freibäder gibt und die Menschen den Fluss so wieder nutzen können wie seit Tausenden von Jahren.
Neben dem Schwimmen vorher in der Seine, können Sie denn schon sagen, wie Ihr Arbeitsalltag durch die Spiele beeinflusst werden wird?
Na, wir gehen davon aus, dass wir in den 14 Tagen der Olympischen Spiele und dann in den 10 Tagen, glaube ich, der Paralympischen Spiele so zwischen 60 und 70 Delegationen bekommen. Das ist vom Bundespräsidenten über den Bundeskanzler zur Außenministerin, diverse anderer Minister, der Innenministerin, des Verteidigungsministers, viele Ministerpräsidenten, Sportausschüsse des Bundestages und der Bundesländer. Also eine breite Palette all der politisch Verantwortlichen in Deutschland, die sich für Sport zuständig sehen und für Sport begeistern. Und die haben dann alle natürlich ein Recht und einen Anspruch darauf, dass sie von uns und vom DOSB angemessen betreut werden. Wir sind da seit vielen Monaten dran, die Dinge vernünftig vorzubereiten. Der DOSB geht hier ganz groß ins Geschäft mit einem wundervollen deutschen Haus, einem Rugbystadion, in dem ich manchmal Rugby-Spiele anschaue, ganz großartiges, schönes Stadion mit einem riesigen Fassungsvermögen von 20.000 Leuten. Und ich bin ganz sicher, dass es uns gelingt, sozusagen jenseits auch der Besuche von Sportveranstaltungen und Wettbewerben für die Besucher, die hier aus Anlass der Olympischen Spiele zu uns kommen, ein Programm zu schnitzen, das für die interessant ist und das sie mit guten und schönen Erinnerungen wieder nach Hause reisen lässt. Und dazu gehört es für uns, dass wir politische Gesprächspartner in der französischen Regierung mobilisieren und organisieren, dass wir versuchen, unseren Gästen das, was wir von Frankreich zu verstehen, weiterzugeben, dass wir hier Briefings machen, dass wir uns vielleicht gemeinsam ins Deutsche Haus begeben und dass wir eben versuchen, auf diese Art und Weise nochmal einen kleinen Beitrag zu leisten, dass das hier ein Erfolg wird.
Auf jeden Fall deutlich mehr zu tun als wie bei den letzten Spielen, weil es weiß ich, in China mit Corona war, glaube ich, für die Botschaft dort vor Ort war es relativ entspannt, sagen wir es mal so, weil natürlich...
Ja, das war in Japan, war das
genau.
Auch so.
Da war es natürlich deutlich entspannter. Wir sind jetzt circa 10 Wochen vor den Olympischen Spielen. Wie ist so generell die Stimmung unter den Bewohnern, also von den Bewohnern von Paris wahrzunehmen? Überwiegt da mehr die Vorfreude oder wie schaut das gerade im Moment dort so aus? Was bekommt man da mit? Oder ist auch eher noch so ein bisschen Skepsis da im Raum, ob das alles reibungslos funktioniert? Wir haben vorher gerade über die Eröffnungsfeier gesprochen. Also ist, glaube ich, eine Riesenherausforderung für alle. Wie schaut es da aus im Moment?
Paris ist eine unheimlich eng besiedelte Stadt. Ich glaube, in Paris wohnen pro Quadratkilometer 10-mal mehr Menschen als in Berlin. Das heißt, das ist hier schon eng und hier gibt es eigentlich ständig Verkehrsprobleme und deshalb rechnen viele Pariser damit, dass das alles noch viel schlimmer wird. Hier wird es eigene Pisten und Fahrtstrecken geben, die dann nur ausschließlich für die Besucher der Olympischen Spiele reserviert sind. Das heißt, da ist dann noch weniger Platz für den üblichen Pariser Verkehr. Ich gehe davon aus und kann das auch ganz gut einschätzen durch die vielen Freunde, Bekannte, Nachbarn, mit denen wir so reden, dass viele Pariser hier für die Zeit der Spiele die Stadt verlassen. Manche davon hoffen dann auch über Airbnb oder andere Kanäle noch ein gutes Geschäft zu machen. Mal sehen, ob das alles so aufgeht. Insgesamt wird es hier eng, wird es hier voll werden und es werden alle viel, viel Geduld brauchen. Und ich glaube, es ist wie immer so eine Mischung aus Einschränkung der eigenen persönlichen Bewegungsfreiheit, aber auch der Stolz, Mitgastgeber für etwas zu sein, was sich viele Milliarden Menschen anschauen werden. Und wenn dann am Ende dabei herausgekommen sein sollte, nach den 14 Tagen Olympische Spiele und 10 Tagen Paralympics, dass das hier geglückt ist, dass das fröhliche Spiele für die besten Sportler der Welt gewesen sind, dann werden alle Pariser sich zu Recht auf die Schultern klopfen und sagen, dass es ihr Verdienst sei.
Gut haben wir es gemacht. Gut haben wir es gemacht.
Ja, genau, genau, genau. Und so war das in Südafrika auch. Ich erinnere mich gut daran, wie viel Gemecker es da gab und wie viel Kritik es da gab. Und in der Sekunde, in der das Eröffnungsspiel angepfiffen wurde, im riesengroßen Soccer City Stadion vor 100.000 Zuschauern, Südafrika gegen Mexiko, war das ganze Gemecker und die ganze Skepsis wie weggeblasen und alle waren wirklich mitgerissen von der Dynamik eines unheimlich spannenden Sportereignisses. Und ich wünsche mir und hoffe und wüsste nicht, warum es nicht auch in Paris in genau dieser Weise gelingen könnte.
Ja, man rechnet ja so mit 15 Millionen Gästen in der Zeit in Paris, also 15 Millionen Touristen für die Olympischen Spiele. Das eine ist ja so das Gefühl von den Bewohnerinnen und Bewohnern. Was glauben Sie denn? Wird die Stadt mit der Belastung klarkommen?
Paris hat schon die deutsche Besatzung überlebt. Hat schon andere Herausforderungen bewältigt. Also wenn eine Stadt in der Lage ist, mit Strömen von Touristen umzugehen, dann ist es Paris. Ich weiß nicht, ob Sie auf Ihrem letzten Besuch mit Ihrem Sohn dann auch hier die Museen oder Versailles besucht haben. Also Menschenmassen treffen sich auch in den großen Museen der Stadt, im Musée d'Orsay, im Louvre, in Versailles. Und die Franzosen lernen immer besser mit diesen Massen umzugehen. Das ist jetzt nicht unbedingt, finde ich, für mich ganz persönlich vergnügungssteuerpflichtig, weil ich manchmal finde, dass das fast schon so viel ist. Aber das ist gar nicht so einfach, sowas zu steuern. Wenn ein Besuch von Paris auch jenseits der Olympischen Spiele so attraktiv ist, dass die Menschen dafür bereit sind, alles stehen und liegen zu lassen und aus allen Himmelsrichtungen kommen, um sich den Eiffelturm, den Louvre oder sonstige Sehenswürdigkeiten dieser wundervollen Stadt anzuschauen, dann sind die Franzosen die Letzten, die da Nein sagen. Und dass das mit Einschränkungen verbunden ist, sowohl für die Pariser, für die Gäste, ich glaube, das wissen alle. Und wenn man sich darauf einstellen kann, dann ist das immer schon mal ein gutes Zeichen.
Also wenn das alles so gut organisiert ist wie unser Besuch beim Eiffelturm und im Louvre, dann habe ich keine Zweifel daran.
Ja, dann wird das sicher gut gehen.
Ja, und ein nächstes Thema ist ja vor allem, wir haben ja Spiele, die ja viel draußen stattfinden, also einiges sozusagen im öffentlichen Raum, die Games Wild Open. Wie bewerten Sie das Pariser ja, Sicherheitskonzept?
Wir sind von Anfang an beteiligt. Das liegt auch daran, dass wir ja hintereinander zwei große, riesengroße Sportveranstaltungen ausrichten. Wir haben unsere Europameisterschaft und die Franzosen haben ihre Olympischen Spiele. Die ganzen zuständigen Behörden und Dienste auf beiden Seiten, von den Nachrichtendiensten über die Polizeibehörden, die Bundespolizei, das Bundeskriminalamt, das Bundesamt für Verfassungsschutz auf unserer Seite und die Franzosen sind da seit langem miteinander eng verbunden. Wir tauschen uns ja sowieso grundsätzlich in unseren Erfahrungen im Umgang mit sportlichen Großveranstaltungen aus. Und deshalb können wir, glaube ich, ganz gut beurteilen, dass die Franzosen das alles state of the art organisieren, dass sie extrem sorgfältig sind, dass die Dinge seit Jahren intensivst vorbereitet werden. Und dennoch haben wir eine geopolitische Situation, eine politische Situation in der Welt, in der es mehrere Themen gibt. Wir sagen vom Krieg in der Ukraine angefangen über die ja unsere Gesellschaften bewegenden und polarisierenden Ereignisse im Nahen Osten, um den Gazastreifen und Israel und dann altbekannte Themen wie islamistischen Terrorismus, bei denen es so etwas wie hundertprozentige Sicherheit nicht gibt. Und das wissen die Franzosen und das wissen wir. Aber wir sind da ganz sicher und können das auch durch unsere Einblicke in die Partnerschaft ganz gut beurteilen, dass die Franzosen buchstäblich alles tun werden, um so etwas zu verhindern, wie das, was etwa am 13. November 2015 hier in Paris passiert ist. Die Franzosen mobilisieren im Grunde ihre gesamten Sicherheitskräfte, von den Streitkräften über die Polizei und die Gendarmerie. Und das wird schon alles gut gehen.
Sie haben ja gerade schon vom Schwimmen in der Seine erzählt. Mithilfe der Bouger Plus-Kampagne soll Sport in den Alltag integriert werden. Wie sieht's denn aus? Haben die Franzosen da Lust drauf, dann auch nach den Olympischen Spielen diese ganzen Angebote zu nutzen?
Also auf meinen vielen Reisen, über die wir vorhin gesprochen haben, gab es eigentlich nur zwei Orte, an denen ich schon morgens um 5, wenn wir aufstanden, auf Mitläufer getroffen bin. Und der erste war der Central Park in New York. Da kann man rund um die Uhr laufen. Da ist immer jemand da, der einen leider auch noch überholt. Aber in Paris eben auch, wenn man entlang der Seine läuft. Frankreich ist ein nicht nur ein sportbegeistertes, sondern auch ein wirklich fittes Land. Der französische Präsident und die französische Regierung, die versuchen, die Sportbegeisterung umzumünzen in eine Stunde zusätzlichen Sportunterricht in der Schule. Ja, und dann haben die Franzosen, ich glaube, ein bisschen weniger als wir und die Amerikaner, aber natürlich auch ein Problem mit einer älter und schwerer werdenden Gesellschaft, sodass so ein Ereignis wie die Olympischen Spiele hoffentlich ein Weckruf für viele ist, sich auch ein kleines bisschen mehr zu bewegen, als sie das bisher getan haben. Meine persönlichen Erfahrungen bei den vielen Läufen, die ich so entlang der Seine mache, ist, dass das durchaus bei ganz, ganz vielen Franzosen auf fruchtbaren Boden fällt.
Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ja, unter den vielen Millionen Gästen, die ja zu erwarten sind, sind ja wahrscheinlich auch einige Deutsche. Ich versuche es auch, beziehungsweise bei mir sind die Paralympics fest eingeplant, wo ich nach Paris kommen werde. Aber viele sind ja wohl möglich das allererste Mal, sozusagen ich dann auch in Paris. Gibt es irgendeinen Geheimtipp? Natürlich zu den Spielen wird es wahrscheinlich sowieso schwierig werden, aber generell gibt es einen Geheimtipp für Paris, den man unbedingt sehen sollte.
Wenn hier während der Olympiade mehrere Millionen Besucher gleichzeitig sind, ist das gar nicht so einfach, Orte zu finden, wo ein Tourist vorher noch nicht gewesen wäre. Aber ich glaube, man kann sich darauf einstellen, dass die Sicherheitsbeschränkungen um die Sportwettbewerbe herum so sind, dass es da durchaus schwierig ist, sich frei zu bewegen. Glaube ich, muss man einfach nur mit offenen Augen durch diese wunderschöne Stadt laufen und auch in Stadtteilen, die jetzt nicht unbedingt in jedem Reiseführer in den ersten Kapiteln vorkommen, und findet überall Brasserien, Bistros oder Cafés, in denen, wenn das Wetter entsprechend ist, man sich einfach nur auf die Straße setzt und einen Kaffee trinkt und sozusagen diese französische Pariser Atmosphäre einatmet und sie leben kann. Ich glaube, das braucht eigentlich gar keine Planung. Also jedenfalls, ich würde jetzt nicht unbedingt im Reiseführer das nächste Bistro suchen, sondern vielleicht einfach mal random an einer bestimmten Metrostation aussteigen und dann loslaufen. Vielleicht ein Geheimtipp, ohne dass ich damit irgendetwas Moribundes verbinden möchte. Die französischen Friedhöfe, Père Lachaise ist der berühmteste, aber es gibt andere in Passy und anderswo, sind ganz wundervolle Orte der Ruhe und der Einkehr mit viel Grün, wo das wirklich spannend und interessant ist, einfach nur mal so da durchzugehen.
Also einfach,
aber das werden, fürchte ich, selbst während der Olympischen Spiele auch viele andere machen.
Also einfach
so,
mal
dass ich nicht ganz lassen. Weiß, ob die Ruhe der Franzosen, die da vor 300, 400 oder 200 Jahren gestorben und dann beerdigt sind, da wirklich das erste ist, woran die Gäste denken werden. Ich glaube, eine Reise wert ist es allemal.
Ja, wir haben bereits in der Einleitung über diesen Podcast gesprochen. Deutschland will sich ja wieder für olympische und paralympische Spiele in Deutschland bewerben. Wie sehen Sie eine deutsche Bewerbung für olympische und paralympische Spiele bei uns in Deutschland?
Ich war 2006 wegen der Zufälle meines diplomatischen Lebens in Berlin auf Posten und kann mich deshalb daran erinnern, wie das war, als die Welt bei uns zu Gast war. Das war genauso wie in Südafrika, dass sagen das ganze Land eine Begeisterung erfasst hatte, an die sich, glaube ich, viele, vielleicht ihr auch, noch ganz gut erinnern können. Und warum soll das bei Olympischen Spielen in Deutschland nicht wieder so sein können? Die Olympischen Spiele, die auf deutschem Boden stattfanden und die in die Geschichte eingegangen sind, aus eher zwielichtigen Gründen, nämlich die von Berlin 1936 und die von München 1972, sind natürlich in unser aller Erinnerung. Die Münchner Spiele sollten fröhliche sein, waren es auch bis zum Anschlag der Palästinenser auf die Israelis. Und die Spiele von 1936 waren das denkbar schlechteste Beispiel dafür, wie man sportliche Großveranstaltungen als Gastgeber missbrauchen kann, um einen falschen Eindruck zu erwecken über das, was man mit sich und mit der Welt vorhat. Und sozusagen den Versuch zu unternehmen, jetzt nach diesen beiden in die Geschichte eingegangenen Spielen aus unterschiedlichen Gründen etwas Neues zu gestalten in Deutschland, in einem Land, in dem wir friedlich mit uns und in der Welt umgehen können, finde ich eine großartige Idee.
Sie haben ja auch schon die tolle Planung der Franzosen betont. Also wir haben über die Seine gesprochen, die Eröffnungsfeier und auch wie weitläufig und öffentlich die Spiele sein werden. Was gibt's denn, was Deutschland sich von Paris abschauen könnte? Gibt es da in Deutschland noch Verbesserungsbedarf bei der Planung für die Olympischen Spiele?
Also zwischen Deutschland und Frankreich gilt genau das Gleiche wie zwischen Deutschland und den meisten anderen Nationen. Als Diplomat leidet man manchmal darunter, dass unsere Partner ein anderes Verständnis von Zeit haben. Wenn es nach manchen unserer deutschen Partner in Berlin in der Regierung geht, dann müssten wir jetzt bereits für die nächsten 2 Jahre exakt wissen, wann wir wo sind und was wir mit wem und welcher Delegation genau machen. Wir sind da vielleicht nicht ganz so anstrengend wie unsere japanischen Freunde, aber jedenfalls mögen wir es irgendwie, wenn die Dinge geklärt sind. Die Franzosen können organisieren und können großartige Dinge ausrichten. Aber sie schaffen es, sich bis zuletzt das nötige Maß an Flexibilität und Pragmatismus zu bewahren, um die Dinge dann so zu gestalten, dass sie im jeweiligen Kontext bestmöglich gelingen können. Ich habe da jetzt niemandem in Deutschland Ratschläge zu geben, aber das ist vielleicht auch ein Ausfluss meiner Lebenserfahrung in den letzten 30 Jahren, dass die Dinge auch gut werden können, zum Beispiel in Südafrika, zum Beispiel in Paris, wenn sie nicht bereits Jahr und Tag im Vorfeld minutiös geplant worden sind.
Wenn Sie jetzt noch einen Wunsch äußern dürften, wie Olympia in Deutschland aussehen soll, aussehen kann, wie würde der aussehen? Wie müssten wir es machen, um ja, sich für Olympia, wenn wir uns bewerben wollen, was müssten wir da machen, dass das funktioniert?
Ihrer Meinung nach? Ich finde den Ansatz, den wir 1972 mit den Olympischen Spielen in München hatten, großartig. Das sollten offene, fröhliche, friedliche Spiele werden, die im besten Sinne sagen, die olympische Idee verkörpern, nämlich dass die Jugend, die Sportler der Welt zusammenkommen und in möglichst großer Offenheit miteinander einen sportlichen, friedlichen Wettstreit austragen. So waren die Sporteinrichtungen in München ausgelegt, so war das Olympiastadion gemacht, so war das Olympische Dorf konzipiert und das ist eben auf brutalstmögliche Art und Weise von Touristen untergraben worden mit den Folgen, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Mir scheint das Ziel, ein Deutschland zu präsentieren, das mit sich selbst im Reinen ist, das nach einer schwierigen Geschichte im 20. Jahrhundert, nach dem Fall der Mauer und nach dem Geschenk der Wiedervereinigung, sagen sich der Welt als eine friedliche Gesellschaft präsentieren kann, in der jeder seinen Platz hat, in der es gleichzeitig ethnische und kulturelle Vielfalt gibt, aber Gemeinsamkeiten und gemeinsame Werte, die Werte Europas, die Werte der Freiheit, der Toleranz, der Diversität und des Friedens. Ich finde das eine große Chance für ein Land, so etwas auf der Bühne der Welt präsentieren zu können. Und warum sollte uns das nicht gelingen? Und warum sollte es uns nicht gelingen können, die deutsche Bevölkerung oder die Bürgerinnen und Bürger der Städte, in denen so etwas stattfinden könnte, davon zu überzeugen, dass die paar Einschränkungen, die jetzt die Pariser auch erleben, es wert sind, dieses Ziel gemeinsam zu erreichen?
Ich finde, das sind wunderbare Worte, schon so einleitende Worte für so eine mögliche Bewerbung, oder Felix?
Zu 100%. Und vorher, wir hatten es ja auch die WM 2006. Wir wollen zwar nicht so viel über Fußball reden, aber eigentlich haben wir es ja damals schon zumindest auch gezeigt, dass man sowas kann. Und ich glaube, eine Fußball-Weltmeisterschaft will ich jetzt nicht mit Olympia vergleichen, aber es ist ein Großevent gewesen und das ganze Land stand dort, glaube ich, auch zu 100% dahinter und es hat funktioniert. Also bitte, lass uns machen.
Wir nähern uns dem Ende unserer dritten Folge. Zum Abschluss darf immer jeder Gast einen Song auf unsere Playlist setzen. Diese findet ihr dann auf Spotify unter dem Namen Dein Song, Deine Spiele. Dort findet ihr unter anderem schon die Songs von Gilou, einer der besten, weltweit besten B-Girls und Bahnrad-Olympiasiegerin Christina Vogel. Wir würden uns freuen, wenn wir auch einen Song von Ihnen auf die Playlist setzen dürfen. Thematisch gerne einen Song passend zu Paris oder Frankreich. Fällt Ihnen da was ein?
Ja, das kann ja nur Champs-Élysées sein.
Felix, wolltest du den auch nehmen, oder was?
Ich pack den auch drauf. Das ist keine Ahnung, gut, ich muss mich ja outen. Ich bin Fußballfan, FC Bayern-Fan und ja, ein Franck Ribéry, wenn der ein Tor geschossen hat, wurde das Lied gespielt, immer angespielt. Und deswegen, ich muss das leider auch drauf packen. Dann kann ich gleich dich fragen, Inja. Wie schaut es bei dir aus?
Ich nehme von Cœur de Pirate, das ist zwar eine kanadische Sängerin, aber die hat ein französisches Lied, was Place de la République heißt. Und das ist ein ganz, ganz toller, emotionaler Song. Den packen wir mit drauf.
Dann würde ich sagen, um diese sehr unterschiedlichen Musikgeschmäcker in Übereinstimmung zu bringen, gehen wir dann alle drei zusammen über die Champs-Élysées und hören dann das letzte Lied.
Ja, sehr, sehr gerne.
So schaut's aus. Ja, super. Ja, dann, das war die dritte Folge von Deine Ideen, Deine Spiele, der Podcast. Mit dem Gesandten an der Deutschen Botschaft und eurem Host Ninia Lagrande und mir Felix Loch.
Schön, dass ihr reingehört habt. Danke, Herr Schäfer, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank und viel Glück.
Mitte Juni gibt es die nächste Folge, so viel sei schon mal gesagt. Dann geht es um Fußball. Also Felix, dann können wir ganz viel über Fußball sprechen. Und die Heim-Europameisterschaft in Deutschland. Seid gespannt, abonniert den Podcast und verfolgt unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram, Facebook und TikTok. Deine Unterstrich-Spiele, um nichts zu verpassen. Ich freue mich schon. Macht's gut.
Ciao. Tschüss.